Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Tue mehr von dem, was dir Energie gibt. Finde heraus, was dir ganz persönlich Energie gibt. Solche Sätze sage ich ganz oft, weil Energiemanagement die wichtigste Säule deiner Selbstorganisation ist. Ohne Energie kein Fokus, kein Durchhaltevermögen, keine Motivation, keine Disziplin, keine Inspiration. Aber woran erkennst du eigentlich, dass dir etwas Energie gibt? Darüber reden wir jetzt. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vor einiger Zeit habe ich eine Nachricht bekommen auf Instagram. Und da hieß es, ich versuche seit Jahren herauszufinden, was mir Energie gibt. Aber ich merke da keinen Unterschied. Denke, es liegt daran, dass ich nicht weiß, woran ich erkennen würde, ob ich mehr Energie habe. Wie spürt, erkennt oder sieht man das? Und ehrlich gesagt hatte ich diese Frage überhaupt nicht auf dem Schirm. Klar, ich habe selber für mich in relativ mühseliger Kleinarbeit herausgefunden, was mir persönlich Energie gibt, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, woran ich das eigentlich erkenne. Ich habe dann eine schnelle Story-Umfrage auf Instagram gemacht und die ergab, die Followerin ist mit dieser Frage bei weitem nicht alleine, sondern ganz viele von euch haben sich das gefragt. Also habe ich mein Gehirn und drei unterschiedliche KIs befragt und hier kommen die Ergebnisse. ChatGPT, Perplexity und Copilot, das sind die drei Text-KIs, die ich mit der Frage gefüttert habe, woran erkenne ich, dass mir etwas Energie gibt, und die spucken alle ähnliche Ergebnisse aus. Die sagen, man erkennt es daran, dass man weniger müde ist, sich motivierter fühlt, sich besser konzentrieren kann, bessere Laune hat. Das stimmt meiner Erfahrung nach schon auch irgendwie alles, aber es ist mir zu unkonkret. Denn hier fehlt ja immer die Vergleichsgröße, finde ich. Also was heißt denn, ich bin motivierter im Vergleich wozu? Und woher weiß ich, dass die gesteigerte Motivation tatsächlich mit dem zusammenhängt, was ich gerade getan habe und nicht nur reiner Zufall ist? Sobald ich also anfing, genauer darüber nachzudenken, wurde mir klar, das wird was Längeres. Insofern, das ist deine Chance, dir noch schnell was zu trinken zu holen, das bitte nicht Stirnschild rauszuhängen und dich gemütlich zurückzulehnen. Das hier kann eine Weile dauern. Mir wurde klar, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich genau genommen unterschiedliche Dinge meine, wenn ich von meinen Energieboostern rede. Da gibt es nämlich einmal die schnelle Hilfe gegen momentane Durchhänge. Das kennen wir alle. Du hast dich aufgehängt im Doomscrolling, festgesessen auf der Couch oder auf dem Klo, gefangen in der Warteparalyse, irgendwie sowas. In diesen Fällen brauche ich einen kurzen, aber starken Impuls, um diesen Zustand zu durchbrechen. Und für mich sind es zum Beispiel Bewegung. Also einfach aufstehen und den Raum zu verlassen, ist oft schon ausreichend, um mich aus der Paralyse zu befreien. Gespräche. Wenige Minuten, in denen ich mich auf ein Gegenüber einlassen muss, reichen oft, um zum Beispiel die Handyklebrigkeit zu durchbrechen. Und Alarme. Alarme funktionieren nicht immer, aber oft genug, um es hier aufzuführen zumindest. Ein Alarm am Handy, meiner Uhr oder von dem Sprachassistenten von Amazon, deren Namen ich jetzt nicht sagen kann, sonst plappert sie hier in die Aufnahme, der mich daran erinnert, dass ich schon zu lange nicht tue, was ich tun will. Dieser Alarm hilft auch oft, diese jeweilige Tätigkeit zumindest kurz zu durchbrechen. Das kannst du übrigens auch nutzen, wenn du Timeboxing betreibst und jede Box im Vorfeld mit einem Alarm versiehst, dann läufst du nicht Gefahr, dein eigenes Timeboxing-System zu schreddern, indem du deine Boxen überziehst. Genau, also das sind die kurzen Impulse und dann gibt es die Dinge, die gegen echte Erschöpfung helfen. Also Energiebooster, die mir langfristig helfen, Kraft zu tanken und vor allem dafür sorgen, dass die sich nicht so schnell wieder erschöpft. Und hier geht es eben nicht um schnelle Impulse, sondern um etwas, das mir dauerhaft Energie gibt oder mir hilft, mein Energielevel zu halten. Und für mich sind es zum Beispiel Alleinzeit. Ich brauche Zeit, die ich wie eine Eremitin wirklich völlig zurückgezogen von anderen Menschen verbringen kann, sogar von meinem Mann. Und nur dann lasse ich wirklich alle Masken fallen, die sonst eben so notwendig sind, um sozial angepasst durch den Tag zu kommen. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt richtiges Masking, indem wir so tun, als wären wir jemand anders, sondern eher so die übliche gegenseitige Rücksichtnahme, die ein normales Miteinander halt so verlangt. Von mir verlangt das aber ständiges Analysieren und Interpretieren der Bedürfnisse aller anderen und die innere Feedbackschleife dann zu meinem eigenen Auftreten. Ich weiß nicht, ob ich da einfach nur seltsam bin, weil ich das so überanalysiere, aber ich glaube, das geht ganz vielen von euch auch so. Und mich zumindest strengt das wahnsinnig an und davon kann ich mich nur erholen, wenn ich mit mir alleine bin. Was auch hilft, ist Sport. Ich bin wirklich, wirklich kein Fan. Aber wenn ich es schaffe, regelmäßig Bewegung in meinen Alltag einzubauen, die mich körperlich anstrengt, nicht völlig fertig macht, aber anstrengend, dann geht es mir besser. Meine Kopfschmerzen und die ADHS-Symptome sind dann schwächer und ich bin deutlich ausgeglichener und belastbarer. Luft hilft. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Luft ist oder das Licht oder die Abwesenheit von Bildschirm, aber Spaziergänge oder auch Sport im Freien helfen mir, den Kopf frei zu bekommen und zwar immer, egal bei welchem Wetter. Haushalt hilft. Das klingt widersinnig, aber den Haushalt zu erledigen gibt mir tatsächlich Energie. Wobei hier das Ergebnis vermutlich ausschlaggebender ist als die Tätigkeit selbst, also äußere Ordnung für innere Ordnung und so weiter. Aber wenn ich den Haushalt mache, kann ich denken, aka mein Hirn aufräumen. Und da Chaos im Kopf immer einer meiner größten Energieräuber ist, gibt mir das halt wieder Energie. Und ein weiteres Mittel der Wahl ist Schlaf. Ich habe unfassbar viel experimentiert in den letzten Jahren, um herauszufinden, wie viel Schlaf ich wirklich brauche, wann und wie ich am besten schlafe und so weiter. Und ich kämpfe damit immer noch sehr. Aber wenn ich regelmäßig 7,5 Stunden gut schlafe, und zwar so, dass ich nicht erst mittags aufwache, sondern zu einer vernünftigen Zeit, dann geht es mir ebenfalls insgesamt besser, mit Blick auf meine Gesundheit, auf meine Laune und auf meine Leistungsfähigkeit. Aber das beantwortet ja immer noch nicht die eigentliche Frage. Woran erkenne ich jetzt also, ob mir etwas Energie gibt? Und da habe ich drei unterschiedliche Kriterien festgestellt: körperlich, geistig, emotional. Körperlich heißt, ich erkenne an meiner physischen Verfassung, wie viel Energie ich habe. Mit ein bisschen Übung in Körperwahrnehmung kannst du diese Symptome in Anführungsstrichen tatsächlich auch bei dir ganz leicht erkennen. Ich finde aber bei den körperlichen Kriterien ist es besonders schwierig, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten. Wenn ich zum Beispiel sehr häufig Kopfschmerzen habe, dann habe ich auch wenig Energie. Aber sind die Kopfschmerzen jetzt die Ursache oder das Symptom für den Energieverlust? Also habe ich Kopfschmerzen, weil ich wenig Energie habe, oder habe ich wenig Energie, weil ich Kopfschmerzen habe? Das ist relativ schwierig auseinanderzuhalten und also deshalb kann ich nur am körperlichen Zustand allein keine eindeutigen Rückschlüsse auf meine Energie ziehen. Aber ein erster Anhaltspunkt ist es natürlich auf jeden Fall. Wenn mein Energiehaushalt ausgeglichen ist, erkenne ich das körperlich zum Beispiel an diesen Kriterien. Erstens, ich bin tagsüber wach. Wenn ich tagsüber ständig schlafen könnte, ist das bei mir ein eindeutiges Zeichen, dass ich über meine Grenzen gegangen bin, in der Regel mit zu wenig Schlaf über einen zu langen Zeitraum. In dem Fall muss ich dafür sorgen, dass ich meinen Schlafrhythmus wieder normalisiere und merke dann auch recht schnell, wie mein Energieniveau wieder ansteigt. Aber Achtung, eine Nacht genug Schlaf beseitigt nicht die Folgen Wochen, Monate oder jahrelanger Vernachlässigung. Hier brauchst du einfach Geduld und ich übrigens auch, denn den Punkt habe ich immer noch nicht im Griff. Aber wenn du trotz guter Schlafroutine, also täglich zur selben Zeit ins Bett und aufstehen und ausreichend Schlaf, durchschnittlich brauchen gesunde Erwachsene so 7 bis 8 Stunden, das kann aber abweichen. Wenn du also trotz dieser beiden Dinge ständig müde bist, dann lohnt sich vielleicht ein Arztbesuch, denn auch bestimmte Mängel in der Nährstoffversorgung oder Krankheiten können Müdigkeit verursachen. Ein anderes Kriterium, an dem ich erkenne, dass mir etwas Energie gegeben hat, ist, ich habe keine schmerzhaften Verspannungen mehr. Ich kämpfe seit Jahren gegen Verspannungen, vor allem im Nacken und den Schultern, und die werden schlimmer, wenn mein Energiehaushalt im Eimer ist. Ich kann dir allerdings nicht sagen, auch hier wieder, was ist Henne, was ist Ei. Und ich weiß auch nicht, ob die Schmerzen wirklich schlimmer werden oder ob ich sie dann nur stärker spüre, weil meine Schmerzignoranzschwelle niedriger ist, wenn mein Energielevel niedriger ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, wenn die Verspannungen schlimmer sind, habe ich ziemlich sicher Bewegung und Erholung vernachlässigt und das wirkt sich direkt auf mein Energieniveau im Ganzen aus. Ein weiteres Kriterium, das ein bisschen albern klingt, aber an dem ich tatsächlich erkenne, wie es um mein Energielevel steht oder dass mir etwas Energie gegeben hat, ich stolpere weniger und ich stoße nicht ständig gegen etwas. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich ein allgemeingültiges Kriterium ist, ich bezweifle es, aber ich persönlich bin ziemlich tollpatschig. Meine Schuhe sind an der Spitze alle so ein bisschen abgestoßen, weil ich ständig über Bordsteine stolpere oder gegen Steine und Wurzeln und sowas laufe. Und auch hier zu Hause laufe ich ständig gegen irgendwelche Möbelstücke oder, das ist übrigens besonders ekelhaft, gegen Türklinken. Und je niedriger mein Energieniveau ist, desto größer wird zumindest gefühlt meine Tollpatschigkeit. Du kennst das vielleicht auch, wenn du so richtig, richtig müde bist oder betrunken, aber darüber reden wir gerade nicht, dann schwankst du und kannst Entfernungen nicht mehr so richtig gut abschätzen. Und das ist irgendwie so mein täglicher Modus operandi. Und je höher mein Energieniveau, desto weniger blaue Flecken habe ich. Das ist möglicherweise ein klitzekleines bisschen übertrieben, aber ich kann tatsächlich auch an meinem Körper ablesen, wie so mein Energieniveau bestellt ist. Woran ich erkenne, dass mir etwas Energie gegeben hat körperlich, ist auch, ich habe keine Gelenk- und Kopfschmerzen. Dieses Symptom ist sehr, sehr, sehr spezifisch für mich, und hängt vor allem mit meinen chronischen Krankheiten zusammen. Meine Kopfschmerzen und die Migräne treten häufiger auf, wenn ich nicht ausreichend auf Erholung achte. Und wenn ich richtig bis auf die Knochen erschöpft bin, also vor allem so körperliche Erschöpfung durch körperliche Anstrengung, dann merke ich das oft daran, dass mir die Gelenke in den Beinen wehtun. Erst das Sprunggelenk und dann wandert das hoch ins Knie und zum Schluss in die Hüfte. Wirklich richtig vollständig schmerzfrei bin ich sehr selten, aber je höher mein Energieniveau ist, desto weniger Schmerzen habe ich. Oder auch hier wieder, zumindest ist meine Toleranzschwelle höher. Und je höher mein Energieniveau ist, desto mehr Energie kann ich dafür abzweigen, die Schmerzen auszuhalten, aka sie schlicht zu ignorieren. Das ist bestimmt kein besonders gesunder Coping-Mechanismus, aber er ist effektiv. Und ein vorletztes Kriterium noch. Ich habe noch zwei körperliche Kriterien habe ich noch, aber ein weiteres, an dem ich erkenne, dass mir etwas Energie gegeben hat. Ich habe Lust auf und Lust an Bewegung. Ist logisch, oder? Also je mehr Energie ich habe, desto leichter fällt mir Bewegung. Was auf den ersten Blick so logisch klingt, ist aber leider ein ziemlich hinterhältiges Kriterium. Denn Bewegung selbst gibt uns Energie, auch wenn sie sich anstrengend und ätzend anfühlt. Das hängt mit Neurotransmittern zusammen, die beim Sport ausgeschüttet werden und gilt wirklich für nahezu jeden Menschen. Es wäre also fatal, keinen Sport zu machen, nur weil du keine Lust und keine Motivation, aka Energie dafür hast. Wichtig ist hier die Balance. Du musst eine Art von Bewegung finden, die du langfristig erträgst. Also zumindest so lange, bis sie irgendwann Spaß macht, hoffentlich. Und die dich aber gleichzeitig körperlich fordert. Du musst ins Schwitzen oder außer Atem geraten, um wirklich diese Neurotransmitter auszuschütten und von der Bewegung zu profitieren. Und je unfitter du bist, desto schwieriger ist es, diese Balance zu finden. Denn wenn wir unfit sind, wird jede Anstrengung zur Qual und Quälerei, will unser Gehirn vermeiden und wird uns eine gute Ausrede nach der anderen präsentieren, um keinen Sport zu machen. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich derzeit schon wieder an genau diesem Punkt bin und einen Weg finden muss, Sport wieder in meinen Alltag einzubauen. Wenn du das hörst, aus Schwabach kommst und zufällig im City aktiv angemeldet bist, dann melde dich mal bei mir, denn ich könnte einen Trainingsbuddy echt gut gebrauchen. So, und das letzte Kriterium körperlich ist, ich mache nicht sofort schlapp. Ich habe keine Kinder. Wenn du Kinder hast, kannst du das noch viel einfacher testen als ich. Ich habe aber Leihkinder, also biologische und sozusagen angenommene Leihkinder von Freunden. Und die sind ein perfekter Gradmesser für meinen Energiehaushalt. Wenn ich nach einer halben Stunde das Gefühl habe, in denen wir auf dem Spielplatz sind, dass, oder im Schwimmbad oder im Garten oder so, dass ich fix und fertig bin, dann brauche ich eindeutig mehr Energie. Um das nochmal zusammenzufassen, körperliche Symptome sind für mich ein Hinweis, aber um einzuschätzen, ob mir etwas Energie gibt oder nicht, sind sie tatsächlich eher weniger brauchbar. Warum? Aus drei Gründen. Erstens, körperliche Symptome treten zumindest bei mir erst auf, wenn ich meinen Energiehaushalt schon so lange vernachlässigt habe, dass sich das nicht mehr so einfach und schnell korrigieren lässt. Im besten Fall will ich also gar nicht warten, bis ich merke an meinem Körper, dass ich keine Energie mehr habe. Zweitens, körperliche U Symptome können zahlreiche Ursachen haben und mangelnde Energie ist oft auch eine Folge und nicht unbedingt die Ursache. Und drittens, Maßnahmen, die die körperlichen Symptome lindern, sind selten hilfreich, wenn es darum geht, mir langfristig wieder Energie zu geben. Also Schmerzmittel zum Beispiel oder Massagen gegen Verspannung helfen, die Symptome zu lindern, geben mir aber nicht direkt Energie. Und deshalb sind für mich geistige und emotionale Kriterien, Symptome, wie auch immer, sehr viel wichtigere Indizien. Unter geistige Auswirkungen fällt ganz grob alles, was meine Leistungsfähigkeit und meine Kreativität betrifft. Für mich ist das tatsächlich die eindeutigste Kategorie und die, um die es mir in der Regel geht, wenn ich neue Energien für, wenn ich neue Ideen für Energietankstellen ausprobiere und mit euch teile. Und da habe ich wirklich viele Kriterien, an denen ich erkenne, ob mir etwas Energie gibt. Zum Ersten und vielleicht am wichtigsten, mein Kopf ist ruhig oder zumindest ruhiger. Mit ADHS ist das vielleicht das wichtigste aller Kriterien. Aber es ist auch das kurzlebigste, weil das meistens nicht lange anhält. Dinge, die mir helfen, den Lärm und das Chaos in meinem Kopf einzudämmen, sind der Goldstandard aller Energietankstellen. Wenn dein Kopf mit 8 Millionen Gedanken gleichzeitig beschäftigt ist, dann kostet es unglaublich viel Energie, die alle in Schach zu halten und sich nicht darin zu verheddern, sondern fokussiert zu bleiben. Und Maßnahmen, die dieses Chaos aufräumen, die helfen, Energie zu sparen. Und übrigens, das ist ein Pro-Tipp, Energie zu sparen, indem wir bestimmte Dinge nicht oder anders machen, ist viel, 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 viel einfacher, als neue Dinge in unseren vollen Tag zu quetschen, die uns frische Energie geben sollen. Es lohnt sich also, erstmal zu schauen, wo du Energie sparen kannst. Zum Beispiel, indem du Dinge automatisierst, zur Gewohnheit machst, weglässt oder vereinfachst. Maßnahmen, die mir helfen, Energie zu sparen, indem sie Ruhe in meinen Kopf bringen, sind zum Beispiel Checklisten für wiederkehrende Abläufe wie Wochenplanung und so weiter. Ein regelmäßiger Braindump, damit mein Gehirn sich nicht alle 8 Millionen Gedanken, Ideen und Verpflichtungen merken muss. Und auch hier wieder Alarme und Erinnerungen für alles, was auch nur im Entferntesten zeitkritisch sein könnte. Und zwar mehr als ein Alarm pro Verpflichtung. Ich habe drei in der Regel. Ein weiteres Kriterium, das mir zeigt, ob mir etwas Energie gibt, ist die Frage, wie lange kann ich mich konzentrieren? Das ist für mich gleich ein doppeltes Kriterium. Zum einen, um herauszufinden, ob mir etwas Energie gibt oder Energie spart. Und zum anderen, um festzustellen, wie es gerade jetzt aktuell um mein Energielevel bestellt ist. Dinge, die mir Energie geben oder Energie sparen, sind fast immer Dinge, auf die ich mich lange konzentrieren kann. Wobei lange relativ ist. Alles über 20 Minuten ist bei mir lang. Schreiben, lesen, Sport, Aufräumen, Putzen, auf all das kann ich mich problemlos eine Stunde am Stück konzentrieren oder länger. Achtung, das bedeutet nicht, dass es mir zwingend Spaß macht oder dass es mir das Anfangen leicht fällt. Es geht nur daran, ob ich dran, nur darum, ob ich dranbleiben kann, wenn ich einmal begonnen habe. Und gleichzeitig ist meine Konzentrationsdauer bei langweiligen, frustrierenden, nervigen Aufgaben ein guter Indikator dafür, wie hoch mein Energielevel ist. Wenn ich mal wieder so am Rande der Erschöpfung entlang tanze und mich nur noch pure Sturheit am Laufen hält, das kommt häufiger vor, als mir lieb ist, dann lasse ich mich von allem und jedem ablenken. Bin ich aber erholt und entspannt, dann kann ich auch die Steuererklärung am Stück durchziehen. Ein weiteres Kriterium. Ich nehme mir Pausen. Das klingt widersprüchlich und ist auch nicht zur Nachahmung empfohlen, aber es ist leider meine Realität. Ich habe oft Probleme, wirklich Pause zu machen. Und mit wirklich Pause meine ich weg vom Rechner, nicht mit dem Handy ablenken, sondern ganz bewusst ein paar Minuten abschalten. Das fällt mir persönlich schwer. Zum einen, weil mein Gehirn mit Leerlauf wirklich nicht gut umgehen kann. Und zum anderen, weil ich durch meine tausend und ein Ideen, Projekte und Verpflichtungen oft das Gefühl habe, gar keine Zeit für Pausen zu haben. Das ist ein Trugschluss, nur mal, um das nochmal klarzustellen. Aber passiert mir halt trotzdem. Wenn ich genug Energie habe, dann kann ich mich bei diesen Schwachsinnsgedanken ertappen und bewusst gegensteuern, also Pause machen. Ist mein Energielevel aber niedrig, dann merke ich oft nicht mal, dass ich seit Tagen echtes Pausenmachen vergessen habe. Und ironischerweise sind regelmäßige Pausen selbst einer der wichtigsten Energielieferanten für das Gehirn. Wenn ich also keine Pause mache, sinkt meine Energie immer weiter, was dazu führt, dass ich noch weniger Pausen mache und feststecke. Ja. Woran erkenne ich noch, dass mir etwas Energie gibt? Ich kann anfangen. Anfang ist mein Endgegner, das sage ich ja immer wieder. Das ist für mich noch schlimmer, als fokussiert zu bleiben, mich nicht ablenken zu lassen. Selbst wenn ich etwas tun will oder muss, kann es Stunden, im schlimmsten Fall auch Tage oder Wochen dauern, bis ich wirklich anfangen kann. Und das wird immer schlimmer, je erschöpfter ich bin. Wenn ich einigermaßen erholt bin, dann kann mich oft tatsächlich reine Willenskraft, so nenne ich es, andere sagen wieder Sturheit, dazu zwingen anzufangen. Das funktioniert aber selbst an den besten Tagen nicht besonders zuverlässig. Und deshalb habe ich ein ganzes Arsenal an Strategien und Werkzeugen, die mir an nicht den besten Tagen vor allem den nötigen Energiebooster geben, um die Paralyse zu durchbrechen. Und dieser Energieschub, darüber haben wir ja ganz am Anfang geredet, dieser Energieschub ist zwar nicht nachhaltig, der hält also nicht lange an, aber in der Regel braucht das auch nicht lange anhalten. Ich brauche einfach nur einen Schubs, um den ersten Schritt zu machen. Denn nur auf den kommt es an. Wenn ich die ersten paar Minuten überstanden habe, kann ich in der Regel auch bis zum Schluss durchziehen. Was mir besonders viel Startenergie gibt, ist zum einen Vereinfachung. Alles, was ich brauche für die Aufgabe, liegt oder steht in Griffnähe und alles andere ist weggeräumt. Alles ist vorbereitet. Ich muss nicht mehr aufstehen oder irgendwas machen und so fallen die meisten Ausreden weg. Der zweite Punkt ist Bodydoubling. Mit anderen gemeinsam in einem Raum zu sein, wenn auch nur virtuell, hilft mir persönlich am allermeisten, weil dann einfach alle anderen anfangen und das ist sozusagen ansteckend, das zieht mit. Und der dritte Punkt ist auch hier wieder Bewegung. Wenn ich meinen Schreibtisch hochfahre, ich habe so einen Schreibtisch, der auch als Stehschreibtisch benutzt werden kann, was ich viel zu selten tue. Aber wenn ich daran denke, den hochzufahren, um im Stehen anzufangen, oder wenn ich kurz in die Küche gehe und mir einen Kaffee hole und danach das Handy nicht wieder in die Hand nehme, dann durchbricht das die Warteparalyse und ich kann oft anfangen. Wenn mein Energielevel allerdings so richtig im Eimer ist, helfen auch diese Strategien nicht oder nur selten, dann kann nur noch reine Panik vor der Deadline und den Konsequenzen die Paralyse brechen. Und das ist ein richtig mieses Gefühl. Woran ich auch merke, dass mein Energielevel ganz gut ist, mir unterlaufen weniger Flüchtigkeitsfehler. Mein Magazin, in dem dieser Beitrag hier, diese Podcast-Folge auch nochmal veröffentlicht wurde, wird von einer Freundin Korrektur gelesen, bevor es in deinem Postfach landet. Warum? Weil mein Gehirn sich abschaltet, sobald wir eine Sache zu Ende gedacht haben. Das ist beim Schreiben aber blöd, denn der Erstentwurf ist in der Regel voller Tippfehler und oft auch voller Schwächen in Rechtschreibung und Ausdruck. Und ich lese zwar alles immer nochmal selbst, aber mein Gehirn schaltet sich oft mitten im Lesen ab. Und ich merke das erst drei Absätze weiter. Und so geht es mir eben auch bei anderen Aufgaben. Ich versuche, die Daten einer Excel-Tabelle zu kontrollieren, aber mein Gehirn produziert nur noch weißes Rauschen. Und das ist nicht mal im engeren Sinne ein Konzentrationsproblem, sondern ich vergesse wirklich innerhalb von Sekunden, wonach ich suche, was ich gerade korrigiere und so weiter. Wenn ich also entweder von Anfang an weniger Fehler mache, das ist ein Zeichen dafür, dass mein Kopf ruhig ist, oder wenn ich mich gut auf die Korrektur konzentrieren kann, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass ich ein hohes oder zumindest ausgeglichenes Energielevel habe. Das ist allerdings, wie gesagt, ein Symptom, das eher so den grundsätzlichen Stand meines Energiehaushalts anzeigt. Also es gibt jetzt keine Maßnahmen, keine Energiespender, die das direkt auslösen können. Das wäre echt cool. Ein weiteres Kriterium ist für mich, dass ich mich auf Gespräche einlassen kann. Das klingt furchtbar arrogant und egoistisch, aber ich habe tatsächlich oft große Probleme, mich auf Gespräche wirklich einzulassen. Ich bin eine relativ schlechte Zuhörerin. Viele Menschen sprechen mir viel zu langsam und dann bin ich mehr damit beschäftigt, zu verhindern, dass ich sie unterbreche und ihre Sätze beende, als wirklich zuzuhören. Gleichzeitig langweilen mich viele Themen, über die andere reden wollen, und dann bin ich auch kaum in der Lage, mich wie ein normaler Erwachsener trotzdem darauf zu konzentrieren. Und das ärgert mich dann ganz oft sehr, weil ich ja erstens den Menschen in meiner Umgebung zuhören will, wenn sie über Dinge reden, die ihnen wichtig sind. Und zweitens will ich ja auch meinen eigenen Horizont erweitern. Und das geht nur, wenn man sich auf neue Themen einlässt. Also an diesem Punkt merke ich tatsächlich besonders schnell, ob mir etwas Energie gibt. Manche Menschen, manche Gespräche füllen meine Batterien nämlich sofort automatisch wieder auf. Es gibt einfach Themen und Gesprächspartner, die mir Energie geben, weil sie mich so faszinieren, dass ich ständig darüber reden könnte oder mit ihnen reden könnte. Und auf jemanden zu treffen, der das teilt übrigens, der da genauso tickt wie ich, das ist ebenfalls ein unglaublicher Energiebooster. Ein anderes Kriterium, das letzte, glaube ich, ja, das letzte für geistige Energiekriterien, ist die Kreativität. Ich bin immer kreativ. Ich bin schon immer kreativ gewesen, deshalb kann ich auch eine bestimmte Form von Kreativität erzwingen, selbst wenn ich ganz wenig Energie habe. Und zwar ist das die produktive Kreativität. Also so Dinge wie Schreiben, Fotografieren, Layouten und so. Das wird immer irgendwie gut, auch wenn es mir eigentlich scheiße geht. Und das gibt mir auch immer irgendwie Energie zurück, weil darauf muss ich mich nicht so sehr konzentrieren und es ist ästhetisch und es macht mir Spaß. Aber die innovative Kreativität, also diesen Flow, in dem Ideen und Projekte entstehen, die ich vorher nicht mal auf dem Schirm hatte, der setzt tatsächlich nur ein, wenn ich Energie habe oder gerade bekomme. Und das ist interessanterweise bei mir fast ausschließlich in Zusammenarbeit mit anderen Menschen der Fall. Das ist deshalb interessant, finde ich, weil ich eigentlich ja relativ viel Alleinzeit brauche und gar nicht so gern und oft mit Menschen zusammen bin, weil mich das halt auch so ein bisschen auslaugt oft. Aber wenn es um diesen innovativen Flow geht, den erreiche ich fast nie mit mir alleine. Also wenn ich zum Beispiel Seminare gebe, dann komme ich am Ende des Tages fix und fertig, aber mit einem Kopf voller neuer Content- und Angebotsideen daheim an. Das passiert aber nie, wenn ich mich hinsetze und allein vor mich hin brainstorme und mit dem Ziel, sowas zu entwickeln. So. Das waren also jetzt körperliche Symptome und geistige Symptome, bleiben noch die emotionalen Kriterien. Die sind wie so ein Geigerzähler. Der zeigt dir sofort an, wie hoch die Radioaktivität gerade ist. Dein emotionaler Zustand, also vor allem deine Fähigkeit, Emotionen zu regulieren, zeigt dir sofort an, wie es um deinen Energiehaushalt bestellt ist. Zumindest ist das bei mir so. Auch da habe ich wieder eine Reihe von Kriterien. Das erste, ich habe weniger Stimmungsschwankungen. Ich kann sehr, sehr, sehr launisch sein. Ich raste selten aus. Ich raste eigentlich nie aus, sondern internalisiere Frust und Zorn eher. Aber ich habe eine relativ stark ausgeprägte Tendenz zu passiv-aggressivem Verhalten, die ich mir auch tatsächlich nur sehr schwer abgewöhnen dran kann. Ich arbeite dran, aber es ist mühsam. Und je niedriger mein Energielevel ist, desto höher sind meine emotionalen Ausschläge und desto schwieriger ist es für mich, mich zu regulieren und angemessen zu reagieren. Zum Glück gibt es hier aber Mittel und Wege, sofort für Abhilfe zu sorgen. Ich kann meine emotionalen Energiespeicher in solchen Momenten relativ einfach wieder auffüllen, durch Natur zum Beispiel. Rausgehen, atmen, im besten Fall Bewegung, hilft mir immer, selbst bei Dreckswetter. Nur kann ich mich tatsächlich viel seltener zu einem Spaziergang aufraffen, als mir gut täte. Aber auch daran arbeite ich. Eine andere Sache ist Journaling. Ich kann, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht gut reden. Vor allem nicht darüber, dass es mir nicht gut geht und warum. Um Hilfe bitten oder einzugestehen, dass ich überfordert bin, fühlt sich für mich immer noch nach Schwäche an. Und wenn die Situation eh angespannt ist, dann schaffe ich das einfach nicht. Und schreiben geht für mich aber immer und hilft mir auch immer. Ich schreibe dann einfach ungefiltert auf, was gerade los ist. Und das hilft mir, Ordnung ins Gefühlschaos zu bringen, zu identifizieren, was ich eigentlich da genau fühle und auch Lösungen zu finden, indem ich die Ursache klar herausarbeiten kann. Und wenn ich das einmal für mich durchdacht habe, dann kann ich auch mit jemandem darüber reden und mir zum Beispiel eine andere Meinung und Rat einholen. So, weiteres emotionales Kriterium. Ich merke, dass mir etwas Energie gibt oder gegeben hat, wenn ich nicht ständig ein schlechtes Gewissen habe. Ich habe oft das Gefühl, für alle in meinem Umfeld verantwortlich zu sein, dafür sorgen zu müssen, dass es ihnen gut geht und dass sie zufrieden sind. Und das ist sau anstrengend. Und ich weiß inzwischen auch, dass es Quatsch ist. Da ich nicht direkt beeinflussen kann, wie andere fühlen, kann die Verantwortung dafür auch nicht bei mir liegen. Mein Kopf findet das logisch. Mein Bauch und mein Herz und meine Seele, nenn es wie du willst, haben damit ein Problem. Die interessieren sich nämlich nicht für Logik. Und ich habe also einfach trotzdem oft ein schlechtes Gewissen. Und zwar vor allem dann, wenn ich für mich Grenzen setze, die von außen schwer zu verstehen sind. Wenn ich zum Beispiel meinem Mann sage, dass ich die Wohnung so gern mal ein paar Tage für mich hätte. Oder wenn mich Besuch bei meinen Eltern oder Schwiegereltern, wenn ich mich da stundenlang in mein Zimmer zurückziehe, um alleine zu lesen, das wirkt halt auf andere oft egoistisch oder arrogant oder ablehnend. Dabei ist das alles überhaupt nicht so gemeint, ganz im Gegenteil. Es ist nur ein Zeichen dafür, dass meine sozialen Batterien einfach restlos leergesaugt sind. Und in der Theorie weiß ich, dass ich das alles darf und dass wir alle mehr davon haben und voneinander vor allem, wenn ich auch gut drauf bin, aber praktisch zwinge ich mich oft, solche Situationen auszuhalten. Und wenn gar nichts mehr geht und ich meine Grenzen einhalten muss oder eben ruppig werde, dann habe ich immer ewig ein schlechtes Gewissen und überkompensiere dann beim nächsten Mal und dann fängt alles wieder von vorne an. Und wenn ich genug Energie habe oder wenn ich gerade etwas tue, das mir Energie gibt, dann merke ich rechtzeitig, dass ich mich einem Energietief nähere. Ich kann dann vor allem auch objektiv beurteilen, ob es angemessen und möglich ist, sich zum Beispiel zurückzuziehen. Mit genug Energie kann ich diese Bedürfnisse dann auch auf eine Art und Weise kommunizieren, die andere nicht sofort vor den Kopf stößt. Und ich kann auch gelassener mit irritierten Reaktionen umgehen und die nicht sofort auf mich beziehen. Also für mich ist hier Vorbereitung tatsächlich alles. Ich versuche, wenn ich weiß, dass ich mich Situationen aussetze, in denen ich vielleicht an meine Grenzen komme, versuche ich vorher möglichst viel Energie zu tanken. Zum Beispiel, jetzt musste ich gehen, Entschuldigung. Zum Beispiel, indem ich genug schlafe oder indem ich offene Aufgaben noch abschließe, damit ich die nicht gedanklich noch mitschleppe und so weiter. Und ich habe Strategien vorbereitet, die mir helfen, wenn ich durchziehen muss oder durchziehen will. Und das sind zum einen heimliche Fidget-Toys sozusagen. Ich habe zum Beispiel immer so ein Spiralhaargummi am Handgelenk oder in der Hosentasche. Das nehmen andere nicht als Spielzeug wahr, also kommen auch keine komischen Fragen, aber ich kann damit rumspielen die ganze Zeit und das hilft mir, mich zu erden und mich aufs Gespräch zu konzentrieren und es fällt halt nicht auf. Eine andere Strategie sind Klopausen. Je überforderter ich bin, desto häufiger gehe ich auf Toilette. Einfach weil das eine sozial akzeptierte Art ist, sich kurz zurückzuziehen. Und was auch hilft, sind Komplizen. Also mit meinem Mann vorher zum Beispiel ein Zeichen abzusprechen, das ihm zeigt, dass mir jetzt alles zu viel wird, hilft enorm, weil dann kann er einfach einspringen und zum Beispiel ein Gespräch am Laufen halten, während ich mich geistig ausklinken kann, ohne unhöflich zu wirken. Ein weiteres Kriterium, an dem ich merke, ob ich Energie habe oder kriege oder eben auch das Gegenteil davon, das mit dem sehr eng verwandt ist, ich beziehe die Schwingungen anderer nicht direkt auf mich. Je niedriger mein Energielevel ist, desto schneller falle ich in so alte Denk- und Verhaltensmuster zurück. Und die drehen sich oft um einen eher geringen Selbstwert. Und das schlechte Gewissen, wenn ich zu egoistisch bin, in Anführungsstrichen, ist ein Symptom. Ein anderes sind überaktive Antennen für die Stimmung um mich herum. Ich nehme sehr genau wahr, wie jemand gelaunt ist. Und das ist an sich nicht schlecht. Es hilft im Miteinander und ich bin da eigentlich auch stolz drauf, so empathisch zu sein. Aber wenn ich keine Energie habe, dann beziehe ich schlechte Schwingungen sofort auf mich. Und dann suche ich nicht nur in meinem Verhalten nach dem Grund für diese schlechten Schwingungen und übrigens auch nur dort, sondern ich versuche auch alles, um die Stimmung sofort zu verbessern. Das ist für mich total anstrengend und das kann für andere sehr nervig sein, wenn ich nämlich gar nicht das Problem bin und sie sich einfach vielleicht ein bisschen in ihrer schlechten Laune suhlen wollen, dann ist mein, ist doch alles gar nicht so schlimm, beschwichtigen, nervig. Was mir hier hilft, sind Atemübungen. Und das ist tatsächlich weniger spirituell, als es klingt, aber bei Anspannung, also wenn wir ängstlich sind, angespannt sind, gestresst sind, dann atmen wir flacher und schneller, was wiederum Stressreaktionen im Körper begünstigt, also die Ausschüttung von Stresshormonen zum Beispiel. Und bewusst zu atmen hilft, sich im Jetzt zu verankern, statt aktionistisch loszubrechen. Und ich reguliere meine Körperreaktionen dann runter mit diesem Atmen und dann folgen die Emotionen und ich kann wieder in Ruhe analysieren, ob ich wirklich was falsch gemacht habe. Ich benutze meistens entweder die Boxatmung, das bedeutet 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 ausatmen, 4 halten, oder die 4-7-8-Methode, 4 ein, 7 halten, 8 aus. So. Was ist jetzt das Fazit? Ganz knapp zusammengefasst, erkenne ich an 3 Kriterien, wie es um meinen Energiehaushalt steht und ob mir etwas Energie gibt. Nämlich erstens an der Frage, wie fit bin ich, körperliche Ausdauer und Kraft. Zweitens, wie leistungsfähig bin ich, das sind Belastbarkeit, Kreativität und Konzentration. Und drittens, wie ausgeglichen bin ich, das ist Selbstbewusstsein und emotionale Stabilität. Aber es ist tatsächlich nie eine isolierte Maßnahme, die mir Energie gibt, oder extrem selten jedenfalls. Ich brauche mehr so ein Zusammenspiel aus kurzfristigen Boostern und langfristigen Anpassungen meiner Umgebung und meines Alltags. Und daraus baue ich mir dann eine Umgebung und Systeme, die mir und wieder nur mir, denn das ist extrem individuell, helfen, meine Energiereserven regelmäßig aufzufüllen, beziehungsweise sie nicht so schnell zu leeren. Und was dabei funktioniert, das wandelt sich auch. An manchen Tagen hat Maßnahme A die größte Wirkung, an anderen verpufft die vollkommen. Und deshalb ist es so wichtig, für sich selbst herauszufinden, was dir Energie gibt, beziehungsweise was für dich Energie spart. Und dir daraus so eine Art Buffet zu basteln und jeden Tag, jede Woche, je nach Appetit und Nährstoffmangel sozusagen neu auszusuchen, was du von diesem Buffet isst, in Anführungsstrichen. Wichtig ist auch nochmal, nicht alle Symptome von mehr Energie treten bei jedem auf. Also es wäre jetzt fatal, wenn du hilfreiche Maßnahmen wieder verwirfst, nur weil sie nicht jedes einzelne Kriterium erfüllen, über das ich gerade geredet habe. So wie wir einen Energiemangel alle ein bisschen anders wahrnehmen, so empfinden wir auch ein Energiehoch alle unterschiedlich. Und um herauszufinden, was für dich funktioniert, kannst du eine Zeit lang ein Energietagebuch führen. Und das geht so: Du schreibst dir zuerst eine Liste mit Dingen auf, von denen du glaubst, dass sie dir Energie bringen. Du kannst als Inspiration dafür meine 50 Tipps für mehr Energie nutzen. Ich verlinke dir den Blogpost in den Shownotes. Und jetzt setzt du regelmäßig, am besten mehrfach pro Woche oder sogar täglich, eine dieser Ideen um. Und bevor du das tust, notierst du dir in deinem Energietagebuch erstens auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist dein Energielevel jetzt gerade, also bevor du etwas tust? Zweitens, was hast du vor, was willst du genau ausprobieren? Und sei da spezifisch, also beschreib genau, welche Maßnahme du auf welche Art und Weise umgesetzt hast, wie lange, mit wem, wo und so weiter. Und dann notierst du, wenn du das durchgezogen hast, wie es dir zum einen unmittelbar danach geht. Also hinsichtlich deines Energielevels kannst du einfach wieder die Skala benutzen. Und wie es dir in den Stunden danach geht. Das deshalb, weil manche Maßnahmen machen dich erstmal fertig, also Sport zum Beispiel, steigern aber in den Stunden danach dann dein Energielevel. Und es ist wichtig, beides zu erfassen. Und dann kannst du dir, wenn du es richtig gut machen willst, noch dazu schreiben, was du optimieren könntest. Also du hast zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, der Sport hat dir gut getan, aber die Fahrt ins Fitnessstudio hat dich Energie gekostet. Und dann ist deine Erkenntnis daraus, beim nächsten Mal Sport daheim testen. Sowas. Und wenn du das eine Weile gemacht hast, dann hast du so eine Art wissenschaftliches Protokoll, oder zumindest pseudowissenschaftliches Protokoll darüber, was für dich funktioniert, was dir Energie gibt und in welcher Art und Weise du es ausführen musst, um den maximalen Energiegewinn zu haben oder den geringsten Energieverlust zumindest. Genau. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Das kann tatsächlich Spaß machen, sowas rauszufinden. Ich wünsche dir ganz viel Energie. Ich wünsche dir, dass du ein paar neue Inspirationen findest, vielleicht für Energietankstellen. Und vor allem wünsche ich dir, dass du gut auf dich aufpasst und deine Energiereserven verteidigst, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, wie immer, eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.